Die Gitche Chabad, der Iran-Podcast. Hi und herzlich willkommen zum Iran-Podcast. Ich bin Stefanie Rode.
Ich bin Adnan Tabatabai.
Adnan, du musst mir erklären, wie ich hier gelandet bin. Ich habe dich angeschrieben und habe gesagt, ich will mal was anderes machen als Radio. Jetzt stehe ich schon wieder in so einem Studio. Tja. Und ich finde, du bist auch dran schuld.
Ich fühle mich aber auch nicht schlecht daran.
Ja, du grinst auch total krass.
Genau, weil ich mich freue, weil ich schon immer mal einen Podcast machen wollte.
Ja, und, herzlichen Glückwunsch,
Leute. Genau, und ich konnte dich offensichtlich überzeugen mit der Podcast-Idee. Du wolltest eigentlich ein Event machen oder sowas in der Art, aber ich sagte, lass uns doch einen Podcast machen. Und ich konnte dich überzeugen. Warum?
Ja, gute Frage. Also eigentlich hatte ich das Gefühl, ich muss mal wieder raus. Ich muss mal irgendwas anderes machen. Dann hast du aber vorgeschlagen, lass uns doch einen Iran-Podcast machen. Mhm. Und ich fand das eine total coole Idee, weil natürlich in den Medien, auch in meinem Job natürlich Iran immer wieder ein Thema ist, aber dann immer nur in den 5 oder 7 oder 8 Minuten. Und aber mal wirklich in die Tiefe zu gehen. Und vor allen Dingen, das Charmante ist ja, wir können zusammen in die Tiefe gehen, auch in einem kontroversen Gespräch im Zweifel, auch mal anderer Meinung sein. Du hast eine andere Perspektive als ich. Du beschäftigst dich mit den Dingen politikwissenschaftlich. Also schaust auf die Dinge aus einer größeren, breiteren Perspektive. Ich stelle mir konkrete journalistische Fragen und ich hatte das Gefühl, dass das charmant ist, wenn man das mal zusammenbringt.
Exakt. So. Also so in der Tat, ich schreibe natürlich viel zu Iran, ich hier und da mal irgendwie Vorträge, aber ich hätte tatsächlich Lust einfach auch mit jemandem, nicht unbedingt aus der wissenschaftlichen Blase, in der ich immer unterwegs bin, sondern auch wirklich dann mal tiefgehend sich und zu unterhalten, ohne den Zeitdruck eines Radiointerviews, Themen aufzugreifen, von denen wir denken, die kommen etwas zu kurz, da könnten wir ein bisschen Nuancen hinzuliefern und sich gegenseitig ein bisschen aus der Comfortzone rauslocken des Journalismus und der Wissenschaft. Tja, und ich konnte dich offensichtlich überzeugen, freue mich sehr drauf und denke, dass wir die Leute auf eine spannende Reise nehmen können.
Wir haben den Podcast Die Gitche Chabad genannt, also was gibt es sonst noch so an Neuigkeiten, heißt das übersetzt. Und genau das wollen wir schauen, also dass wir zum Beispiel am Ende der Sendung auch mal so ein No-News-Gespräch machen, also was nicht in den Medien auftaucht, was uns aber aufgefallen ist, was möglicherweise auch einen Hinweis auf grundlegende Probleme oder so gibt. Also, dass wir über den Tellerrand hinausschauen.
Exakt. Also, wir gehen durchaus davon aus, dass die Leute, die uns zuhören, schon ein bisschen was über Iran wissen, so eine gewisse News-Cycle verfolgen. Und wir möchten die Ergänzung dazu sein. Also, ein bunter Mix aus Tagesaktuellem und Hintergrund. Und wie du schon selber beschrieben hast, auch dann immer wieder eine Story, die wirklich eigentlich so lokal und so klein ist, dass sie es nie in den Medien schafft. Aber ja, das ist die Idee und ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf.
Du hast gerade gesagt, wir wollen uns ein bisschen aus der Reserve locken gegenseitig, auch mit unangenehmen Fragen, ne? Fragen, die dir zum Beispiel in einem Interview nicht gestellt werden und die mir dann auch nicht gestellt werden. Mhm. Eine dieser Fragen, die haben wir vorher auch länger diskutiert, ist, welchen Bias haben wir? Also mit welcher Vorprägung kommen wir eigentlich jetzt in diesen Podcast rein? Ich frage dich jetzt einfach mal, auch wenn das unangenehm ist. Also hast du einen krassen Bias mit deiner Biografie zum Beispiel?
Ja, ich meine, es ist halt unangenehm, weil du forderst halt, oder so stand das in der E-Mail, du forderst einen Full Disclosure.
Genau.
Nach dem Motto, warum beschäftigst du dich mit Iran? Aus welcher Perspektive beschäftigst du dich mit Iran? Das müssen die Leute wissen. Und ich habe grundsätzlich nicht so große Lust drauf, aber ich stimme dir zu, man muss das gewissermaßen darlegen. Es ist halt bei mir so, ich bin biografisch bedingt durch iranische Eltern sehr geprägt, was das Land betrifft, dahingehend, dass mir das Land wichtig ist. Ich bin noch nicht in irgendeine Familie geboren, sondern in eine sehr politische Familie, die auch eine gewisse Rolle spielte bei der Revolution. Und das bringt ja schon einen ersten Regen an Post-it-Zetteln, die an einen geheftet werden. Du bist quasi ein Pro-Revolutionär und so weiter und so fort. Und
sammelst du die ganzen Post-its dann auch so auf deinem Tisch oder irgendwie im Kühlschrank?
Naja, die sind ja tatsächlich eher, das ist eine Metapher gewesen, Frau Rode. Also die sind in meinem Korb.
Wollte kritisch nachfragen.
Und in der Tat, das bleibt irgendwie schon an einem heften. Man muss irgendwie gucken, okay, du musst damit umgehen. Und deswegen ist deine Full-Disclosure-Frage auch wichtig. Biografisch bedingt, aber dann habe ich irgendwann auch beschlossen, als ich anfangen Anfang der 2000er mich immer mehr Fragen stellte, was es mit Iran auf sich hat, dass es nicht reicht, mit biografischer Motivation heranzugehen oder emotional. Ich habe eine akademische Ausbildung in Soziologie und Politikwissenschaft in Düsseldorf und London und wollte wissenschaftliche Methoden lernen, mit denen man sich Fragen, die einem wichtig sind, beantworten kann. Und der einzige Bias, den es da für mich gibt, ist eigentlich, dass ich sage, ich möchte Dialogfelder aufschließen zwischen Iran und Deutschland. Ich muss das selber in mir persönlich verbinden. Und das sagen mir manche Leute nach. Du bist zu sehr auf Dialog ausgerichtet und so weiter. Aber naja, letztlich hast du ja auch selbst eine sehr persönliche Erfahrung gemacht im Iran. Und deswegen spiele ich jetzt mal diese Full-Disclosure-Karte ganz schnell wieder zurück an dich. Warum Iran bei Ihnen, Frau Rode?
Ich bin da so ein bisschen reingerutscht in die ganze Chose. Also anders als bei dir, wo das biografisch...
Chose nennen Sie das.
Ja, genau, eine okay. Chose. Ich war an der Uni Freiburg und wollte eine Sprache dort lernen. Also neben dem Studium. Ich habe Politikwissenschaften, Geschichte, Philosophie studiert und noch ein bisschen Islamwissenschaften. Dachte mir irgendwie, ich mache jetzt Spanisch. Aber der Spanischkurs war voll. Und dann hatte ich Bock auf Persisch. Und dachte so, ey, wie geil, ich hatte iranische Freunde auch oder Deutsch-Iraner und dachte mir so, oh, irgendwie ist das so eine schöne Sprache, ich will die lernen. Mhm. Hab das gemacht und bin darüber dann so reingerutscht, dass ich mal eine Auslandsreise, also auch mit dem politikwissenschaftlichen Seminar gemacht habe in den Iran und dann da am Ende ein Jahr studiert habe.
Ein ganzes Jahr, wow. Okay.
Genau, an der Uni Isfahan habe ich studiert und darüber habe ich das Land natürlich sehr persönlich kennengelernt, aber... Auch weil wir jetzt gerade über Bias sprechen, natürlich bin ich da als Person, die im Westen aufgewachsen ist. Und natürlich habe ich dort gelebt mit dem Privileg, dass ich einen deutschen Pass habe und jederzeit wieder weg kann. Mhm. So, also das unterscheidet mich natürlich, ne? Also, dass ich diesen Lebensumständen nicht mein ganzes Leben lang schon ausgesetzt bin. Und deshalb würde ich sagen, mein Bias ist vermutlich, dass ich da mal gelebt habe, reingekommen bin, einen Einblick bekommen habe, aber eben nicht zu 100% jetzt die Lebenssituation der Menschen dort nachvollziehen kann und auch die persönliche Betroffenheit quasi empfunden habe. Also immer nur sekundär vermittelt, quasi über meine Freunde, mit denen ich jetzt auch noch Kontakt habe.
Aber du hast ja dann auch nicht nur irgendwie das studiert und irgendwie dort mal gelebt, sondern hast es ja letztlich auch in professionelle Arbeit umgesetzt im Radio. Hast du denn da gemerkt, dass du so ein Bias hast, in eine bestimmte Richtung berichtest oder nee? Warst du eigentlich immer möglichst neutral? Weil das ist ja dann der Moment, wo Bias
Ich würde sagen, das Ding ist, mich fasziniert Iran. Also ich habe, glaube ich, den Bias, dass ich möglichst viel über Iran machen will. Ja. Also ich bin dann, nachdem ich zurückgekommen bin, war ich bei der Deutschen Welle in der Iran-Redaktion und habe gemerkt, okay, ich finde das cool, wenn man wirklich sich intensiv mit den Themen beschäftigen kann. Ja. Versuche das jetzt auch beim Deutschlandfunk weiterhin zu tun. Also wenn es geht, eben Interviews zum Iran zu machen. Das ist so ein bisschen mein Bias, dass ich das Land für extrem wichtig halte und eben das Gefühl habe, man muss eine andere Perspektive ermöglichen, die über die Erzählung von einem Land der Extreme hinausgeht.
Ja, ja.
So, also natürlich gibt es diese Extreme, aber es gibt auch Normalitäten, die vermittelt werden müssen. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen
absolut
mein Bias, dass ich...
Ja, genau. Ich sage ja auch immer, man muss das Land auch ein Stück weit entmystifizieren. Nicht alles, was dort passiert, ist irgendwie
crazy und völlig durchgeknallt.
Wenn das deine Journalistenkollegen machen das immer gerne.
Mieser Diss jetzt hier.
Die jetzt irgendwie, nur weil Mädels dicken Lippenstift auftragen, ist das für die direkt irgendwie sozialer Ungehorsam. Aber nein, ich denke, das ist legitim. Also ich würde sagen, Offerin, also bravo auf Persisch, dass du dieses Interesse hast. Aber man muss natürlich dann mit Blick auf Bias aufpassen, dass man nicht zu positiv oder zu negativ berichtet. Aber solange du das nicht machst, darfst du dir auch keinen Bias nachsagen lassen, denke ich.
Und genau darin besteht ja die Schwierigkeit, weil die Iran-Debatte ja schon emotionalisiert ist und es eine Tendenz gibt, dass man so quasi in Polen denkt. Also, dass es einen negativen oder positiven Pol gibt oder wie auch immer.
Richtig, ja.
Also, dass es schwierig ist, das ausbalanciert
absolut
zu machen.
Absolut. Und ich meine, es ist, manchmal sage ich dazu, dass es halt auch eine Debatte der gebrochenen Herzen ist.
Was meinst du damit?
Es gibt einfach so viele Menschen, die durch die Revolution 1979 heftige Schicksalsschläge erlebt haben. Entweder persönlicher Natur, dass sie Menschen verloren haben, dass sie Menschen entlang des Iran-Irak-Krieges verloren haben. Und das sind harte emotionale Schläge, die man erstmal verdauen muss und ein ganzes Leben lang nicht verdauen kann. Und wenn man aus so einer Situation heraus völlig berechtigt emotional in die Debatte geht, und dann möchte ich auch Emotionalität nicht als weniger wertvoll bezeichnen, sondern einfach nur, das gibt dem Ganzen einen heftigen Drive. Und dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die voll pro Revolution sind und dann auf ihre Weise dann sehr extrem, und das beschreibt diese beiden Pole, die du ansprichst. Und wir müssen eben darauf achten, denke ich als Journalistin, aber auch ich als Wissenschaftler, dass man immer versucht, die Nuancen dazwischen aufzuzeigen und für die Leute nachvollziehbar zu machen, warum man bestimmte Einschätzungen hat, bestimmte Stories erzählt. Das bringt dann etwas mehr Ruhe, und ich denke, diese Ruhe braucht man in der Iran-Debatte.
Auf jeden Fall. Ich bringe mal ein paar Themen, die mich interessieren. Ich weiß nicht, ob die unbedingt Ruhe in unserem Podcast stiften werden. Also es sind auch teilweise brisante Themen. Mich interessiert zum Beispiel, wie schafft man es, einen Vielvölkerstaat zu organisieren in Form eines Nationalstaats? Mhm. Das ist eine Frage, die selten diskutiert wird, aber die natürlich hochbrisant ist. Das würde ich gerne mal mit dir diskutieren, aber auch so Sachen wie die Cyberforce im Iran. Also wie geht die Polizei im Cyberspace vor? Im Ausland? Welche Aktivitäten, so mit Blick auf Israel und so, ne? Oder auch im Inland, also wenn es so Richtung Zensur und so weiter geht. Aber auch Themen, die ein bisschen abseitiger sind, wie zum Beispiel die soziale Frage. Immer wieder gibt es Berichte über Arbeiterproteste. Und ich würde das gerne mal in einem Kontext diskutieren, also zu fragen, wie sind die organisiert? Woran knüpfen die an? An welches sozialistische Gedankengut möglicherweise? Und wie geht die Regierung damit um? Also wie beantwortet man diese soziale Frage?
Das sind wirklich bereits Themen, die intensiver, und ich glaube, die Ruhe, die wir reinbringen, ist in der Art, wie man darüber spricht. Sicherlich sind die Themen aber sehr brisant. Und ich bin ja vom Hause aus dann eher jemand, der sich dann so die politischen Machtdynamiken anguckt, aber sicherlich auch Trends auf gesellschaftlicher Ebene, Trends im Staats- und Gesellschaftsverhältnis, und im Zuge dessen wollen wir ja nicht nur uns beiden zuhören, sondern wir holen uns auch Experten zu jeweiligen Themen rein. Es gibt ja zum Glück viele sehr, sehr kundige Leute, die uns dann auch Näheres zu sozialen Bewegungen sagen können, zur Wirtschaft des Landes, zu Medien etc. etc. Und auch das haben wir natürlich hier vor, um all diesen Fragen, die uns beiden wichtig sind, dann nochmal tiefergehend nachzugehen.
Weil wir nämlich bei den nächsten Folgen nicht so viel über uns reden wollen. Also das war jetzt quasi eine einmalige Chance.
Ich rede zwar gerne über mich, aber
das machen wir jetzt nicht mehr, Fräulein. auf keinen Fall. Wir haben nämlich eigentlich viel vor. Also wir haben uns eine Struktur überlegt, dass wir ein aktuelles Thema aufgreifen wollen, was gerade hitzig diskutiert wird im Iran. Und ein zweites Thema, wo wir eher eine langfristige Entwicklung erkennen, weil wir beide ja beobachtet haben, dass natürlich auch ausländische Medien manchmal so Ereignisse aufgreifen, aber dann eben nicht weiter dranbleiben. Und diese Lücke wollen wir schließen, dass wir versuchen, länger dran zu bleiben und zu erklären, was hat sich denn da eigentlich getan?
Wie entwickelt sich eine Geschichte weiter? Und also es gibt sicherlich Dinge, die wir immer als Hintergrund aufgreifen werden, die sozusagen, wenn man so will, chronische Fragen, die es zu Iran gibt, und dann halt in so einem aktuelleren Blog etwas, was wirklich gerade sehr, sehr heiß diskutiert wird. Ich glaube, das ist ein guter Mix, wo sich dann auch wieder so die journalistische Debatte mit der wissenschaftlichen abwechseln kann, damit man nicht so eintönig daherkommt. Und das denke ich, kriegen wir gut hin.
Genau, wir haben zwei Themen uns heute vorgeknöpft. Und zwar zum einen die Debatte um Instagram und ob das gefiltert werden soll in Zukunft. Und dann zum zweiten, das machen wir danach, die Debatte um Ehrenmord.
Jawohl.
Fangen wir mal an mit Instagram. Die Konservativen versuchen gerade, die Regierung von Präsident Rouhani zu drängen, eine schärfere Kontrolle vorzunehmen von Instagram. Wir hören da mal kurz rein. Es gab eine Parlamentsdebatte und da hat der Informations- und Kommunikationsminister das hier gesagt.
دغدغه شما کاملا درسته من هم نگران بچه‌ام دغدغه‌های فرهنگی که دارید همه بجاست دغدغه‌های دینی که دارید همه بجاست تغییر سبک زندگی که مد نظرتون همه بجاست منتها با دست به دست گذاشتن و بستن که مسئله حل نمیشه بعد کار کرد اینستاگرام امروز به دلایل سیاست‌های ما تبدیل شده به قد همه پلتفرم‌های دیگه از دسترس خارجن خب شرایط این گونه هم به وجود میاد چالش هاست ایناست که شما خودتون به عنوان نمایندگان مجلس امروز با مخاطبینتون چگونه ارتباط برقرار میکنید
Also er hat die Parlamentarier angesprochen, hat gesagt, ich verstehe eure Sorge, die ist berechtigt. Ich sorge mich auch um die Jugend. Ich sorge mich um die Kultur, die Religion, die Veränderung des Lebensstils. Das ist alles berechtigt. Aber es ist jetzt nicht richtig, einfach die Hände im Schoß zusammenzulegen und gar nichts zu machen. Wir müssen handeln und wir müssen uns eben auf Instagram konzentrieren, weil die anderen Plattformen eben ohnehin schon abgeschaltet sind.
Genau, ja.
Und hat dann so einen Move gemacht am Ende, den fand ich ganz witzig, dass er die Parlamentarier anspricht und denen quasi sagt, naja, wie kommuniziert ihr denn mit den Leuten? So,
mit eurer Wählerschaft, ja dann. Ja. Nee, richtig, also das ist halt tatsächlich jetzt wieder plötzlich eine Gelegenheit, die die konservativen Abgeordneten im Parlament nutzen wollen, die sozialen Medien noch weiter einzuschränken, nachdem Twitter und Facebook und Telegram schon gesperrt oder gefiltert sind. Der Minister, einer der jüngsten Minister, die es in Iran je gab, der ist 38, Azadi Jahrami heißt er, wehrt sich natürlich dagegen. Er ist auch jemand, der gerne nächstes Jahr Präsident werden will oder zumindest kandidieren will und sagt dann natürlich auch sinngemäß, erstens, Leute, ihr nutzt das selber. Zweitens, die Sorgen mögen zwar alle stimmen, aber das Ding jetzt irgendwie zuzumachen, löst ja unsere Sorgen nicht. Und das kommt in einer Zeit, in der Instagram vor allen Dingen durch Instagram Live Dialoge, Videos, Interviews plötzlich sich anschickt, gewissermaßen auch den Staatsrundfunk ein Stück weit zu ersetzen, wenn es um politische Debatten geht. Selbst der Außenminister Javad Zarif hat vor kurzem ein Instagram-Live-Interview gemacht mit einem iranischen Journalisten, Fadiz Modarresi, der Reformjournalist oder aus dem Reformlager ist. Und das hatte halt auch hunderttausende Zuschauer und das geht teilweise über die an Relevanz verlierenden Staatsmedien hinaus. Und das schmeckt vielen Leuten natürlich nicht.
Und ich habe da den Eindruck, dass sich die Einschätzung verändert hat, was Instagram kann oder bedeutet für die Bevölkerung.
Auf Seiten der Führung.
Auf Seiten der Führung,
ja,
genau.
Ja.
Also, dass über längere Zeit das ein bisschen als unpolitische Plattform gesehen wurde, wo irgendwie Influencer da schön ihre Fashion und sonst was Schminktipps machen oder
politisch
auch mal
irrelevant.
Genau, so ein bisschen Werbung machen oder sonst was. Und dass man dann aber gemerkt hat, wow, okay, da passiert auf einmal viel, da gibt es Hashtags, die wirklich mobilisieren, da gibt es diese Live-Debatten, wie du gerade gesagt hast, die teilweise auch die Medien dann ersetzen auf eine gewisse Art. Es gibt auch Aufrufe, also Jafar Panahi hat 2018 nach den Protesten auf Instagram eben gefordert, dass es ein Referendum gibt. Also diese Plattform, glaube ich, wird jetzt anders eingeschätzt, weil man sieht, sie hat ein Mobilisierungspotenzial
absolut.
Und ist hochpolitisch.
Genau, also es gibt auch tatsächlich diesen Trend, dass politischer Aktivismus immer weniger journalistisch im klassischen Sinne passiert, immer weniger zum Beispiel in den Universitäten passiert oder in Form einer losen Parteienorganisation. Das Ganze wird kleinteiliger, kurzweiliger, ad hoc in sozialen Medien und Instagram ist da natürlich von großer Bedeutung. Und du hast vollkommen recht, Leute mit riesiger Gefolgschaft auf Instagram haben da das Potenzial, wirklich eine große Reichweite zu generieren und das schmeckt eben vielen Leuten nicht, weil man das nicht vernünftig kontrollieren kann auf Seiten der Kulturbehörden in Iran.
Aber ich frage mich, was da eigentlich das Problem ist, weil man kontrolliert das ja schon. Also es gibt ja verschiedene Fälle, wo Instagrammer auch sehr medienwirksam festgenommen werden.
Ja.
2019 wird geschätzt, dass es mehrere Dutzend Instagrammer sind, die, an denen da auch ein Exempel statuiert wird. Jetzt gerade gab es wieder einen Fall mit diesem Parkour-Athleten und so.
Klar,
also da wird ja schon durchgegriffen, oder?
Also das Problem in Anführungsstrichen, das ist natürlich nicht wirklich ein Problem, aber ein Problem für die Herrschenden in Iran ist, das sind ein paar Dutzende, die man kriegt von Millionen, die das nutzen. Und du kriegst einfach die sozialen Medien natürlich noch viel weniger patrouilliert, wie man Straßen in Iran patrouilliert bekommt. Also man möchte natürlich Präzedenzfälle schaffen. Es gelingt aber natürlich nicht, weil sich die Menschen davon nicht abbringen lassen, das entsprechend zu nutzen. Wir werden uns aber mit dem Thema öffentliche Debatte, Medienlandschaft generell, müssen wir sowieso das Fass mal richtig aufmachen und uns dazu auch mal einen Medienwissenschaftler dazu holen, weil das unheimlich spannend ist zu sehen, wie soziale Medien auf traditionelle Medien wirken und wie da eigentlich die Debatten und der Medienkontext aussehen.
Aber warte mal, ich habe noch tatsächlich eine Frage und zwar, warum die Debatte jetzt kommt.
Über Instagram meinst du?
Genau, weil das gab es ja schon im letzten Jahr. Also Ende des letzten Jahres wurde auch schon mal darüber gesprochen, dass man das verbieten sollte und so. Hat das einen strategischen Grund, dass
es genau jetzt passiert? Ich meine, wir haben ja jetzt quasi ein frisch gewähltes Parlament. Und die müssen ja jetzt erstmal zeigen, dass sie sich wirklich um viele Dinge, die mit der Sicherheit und mit der Religiosität und mit dem Schutz der Islamischen Republik und ihrer Kultur zu tun haben. Und die suchen sich jetzt quasi ein Themenfeld, wo sie die Regierung von Hassan Rouhani angreifen können. Plus, die suchen sich dann auch noch diesen Minister, der jetzt auch noch so jung und dynamisch und so nah an der Bevölkerung daherkommt und sich anschickt, nächstes Jahr als Präsidentschaftskandidat aufzutreten. Da kann man denen jetzt natürlich erstmal versuchen, Steine in den Weg zu legen, sollte Instagram wirklich gefiltert werden, das ist außerhalb der Kontrolle der Regierung am Ende, ist das natürlich ein Riesenverlust für den Minister, der sich ja gerade profilieren will als jemand, der die Islamische Republik auch in die Moderne der Kommunikation trägt.
Da werden wir nochmal weiter drüber reden. Du hast eben schon den Teaser gemacht. Machen wir aber auf jeden Fall. Das zweite Thema, was wir uns vorknöpfen wollen, ist die Debatte um Ehrenmorde. Das ist ausgelöst worden, auch auf Social Media. Und zwar, weil ein junges 14-jähriges Mädchen ermordet wurde von ihrem Vater. Romina Ashrafi heißt sie. Und es ist bekannt geworden dann, dass sie eben mit einem älteren Mann wegrennen wollte, den vermutlich auch heiraten wollte. Der Vater wollte das nicht und hat sie dann umgebracht.
Ja.
Und dann gab es jetzt aber noch weitere Fälle, also zwei weitere Fälle allein in diesen 4 Wochen, wo eine Frau getötet wurde von ihrem Vater, der eben das Gefühl hatte, sie verhält sich nicht den Regeln entsprechend, den moralischen Vorstellungen entsprechend. Der Wächterrat hat jetzt ein Gesetz gebilligt, was schon ewig in der Mache ist. Also da wird schon eine Dekade mehr oder weniger drüber diskutiert. Das wurde lange blockiert. Da hat es jetzt eine Bewegung gegeben zumindest in die Richtung, wir müssen da etwas machen. Allerdings gibt es da ja auch wieder große Kritik dran. Wie würdest du das bewerten? Ist das schon mal so ein positiver Schritt, dass es jetzt immerhin ein Gesetz gibt, um Kinder zu schützen?
Das Gesetz hat schon immer vorgelegen in verschiedener Ausführung, da ist aber nie was passiert. Und die Vizepräsidentin für Rechtsangelegenheiten, Frau Junaidi, hat sich da jetzt nochmal für stark gemacht. Und es ist tatsächlich durch das Parlament gegangen, es ist auch jetzt vom Wächterrat bewilligt worden. Die Frage, die sich aber eben stellt, ist, was ändert das am Ende? Also sowohl in der Frage von der Implementierung des Gesetzes, aber eben auch in der Gesellschaft. Also da muss sich ja auch einiges ändern. Und da hattest du ja auch so eine Studie noch mal vor kurzem dazu gesehen, zu der Sichtweise in Iran zu Ehrenmorden.
Genau, also die ist vermutlich nicht repräsentativ, wurde vor 2 Jahren durchgeführt in Kurdistan. Und da haben eben 20% der Befragten gesagt, dass sie Ehrenmord eigentlich als positiv bewerten würden. Und dann gab es.
Das ist natürlich sehr hoch.
Genau, und 28%. Man kann sagen, nur 28% haben gesagt, sie finden das negativ. Der Rest war indifferent. Also daran sieht man auch noch mal, wie tief das verankert ist, dieses Gefühl von, muss die Ehre seiner Familie bewahren.
Also es gibt ja sozusagen, bevor ich jetzt auf die Umfrage komme, generell diese Redensart Hefse Auberu, also das Gesicht zu wahren. Das ist ein ganz bedeutender Habitus, würde ich jetzt mal sagen, in iranischen Familien auch. Also es geht ja hier auch um Familienrecht und um Familienleben. Das sitzt sehr, sehr tief. Es ist natürlich immer die Frage, wie sind die Fragestellungen bei diesen Umfragen und so. Du hast ja selber schon gesagt, vielleicht eigentlich ist die nicht repräsentativ, aber zumindest einen Trend können wir daraus ablesen oder ein tendenzielles Ergebnis. Und das, was ich halt vorhin schon sagte, es muss innerhalb der Gesellschaft natürlich ein Umdenken passieren, damit Familien selber ihre jungen Mädchen und Frauen schützen und das wirklich kriminalisieren in dem Maße, wie ein jeder Mord kriminalisiert werden muss. Das kann nicht sein, dass der Ehrenmord dann weniger schlimm ist als eine andere Form des Totschlages oder des Mordes. Und diese Debatte hält sich jetzt aber doch relativ lang. Also wir haben vor 5 Wochen das erste Mal darüber gesprochen und jetzt geht es natürlich weiter und das Thema ist weiterhin heiß, wenn man so will. Und man muss jetzt tatsächlich schauen, wie sich die Gesetzeslage dann in der Umsetzung darstellt.
Und ist das schon der Anfang vom Umdenken, also dass so offen darüber geredet wird? Weil ich erinnere mich an den Film von Kianush Ayori, The Paternal House heißt der auf Englisch. Und der wurde verboten. Da ging es auch um Ehrenmord. Und da wollte man eben nicht, dass das thematisiert ist. Würdest du sagen, dass jetzt diese öffentliche Debatte zumindest überraschend ist?
Also ich würde tatsächlich sagen, dass sie eine Konsequenz aus immer sich wiederholenden Zyklen oder Wellen von Debatten ist und irgendwann geht's halt nicht mehr. Also irgendwann ist der Skandal oder die Tragödie zu heftig, als dass man sie wieder schnell vergessen machen könnte. Und das ist mit diesem Fall von Romina Ashrafi sicherlich so. Die sozialen Medien, über die sprachen wir schon, tun da ihr Übriges. Und deswegen ist sicherlich ein Umdenken im Gange, auch auf politischer Ebene. Es bleibt aber, und wir bleiben da auf jeden Fall dran, tatsächlich abzuwarten, wie sich das dann in der Alltagsrealität wirklich umsetzt, in Fragen von Rechtsstaatlichkeit und der Durchsetzung von Gesetzen.
Aber Kritiker sagen eben, das geht nicht weit genug. Also natürlich werden Kinder jetzt besser geschützt. Das hat man schon über viele Jahre versucht eben zu etablieren. Aber das bezieht sich nicht explizit auf Ehrenmorde. Also Ehrenmorde werden immer noch wesentlich weniger geahndet und weniger bestraft als normale Morde.
Das heißt, Problem. Es gibt Schutz vor häuslicher Gewalt, genau. Aber es gibt keinen Schutz vor Ehrenmorden. Oder
genau.
Beziehungsweise die Kriminalisierung
von Ehrenmorde, die ist immer noch die muss immer noch debattiert werden. Ja. Und da sagen Leute, das ist jetzt ein Ablenkungsmanöver, möglicherweise zu sagen, wir haben doch was gemacht nach diesen schlimmen Fällen.
Ja.
Aber das ganze Thema Ehrenmord, das ist gesetzlich eigentlich noch gar nicht angegangen
worden.
Noch
nicht hinreichend,
ja. So, das waren jetzt ziemlich harte Themen. Lass mal was Süßes machen,
oder? Ja, ich darf auch verkünden, also wir haben lange überlegt, als wir diesen Podcast strukturiert haben, dass wir zum Ende unseres Podcasts, nachdem wir die Vor- und Hauptspeise serviert haben, ein kleines Dessert servieren, als eine kleine süße Story zum Abschluss. Fort Lauderdale haben wir das genannt. Erklär bitte, warum Fort Lauderdale, weil ich scheitere immer daran.
Das ist eine iranische Süßspeise, also ein Eis, was aber zubereitet wird mit, ich glaube, Reisnudeln.
Ich finde
oder
deine Gestik gerade fantastisch.
Warum?
Die müsste man per Kamera
diese eingreifen. Diese Reisnudeln, die ich hier versuche mit den Fingern zu etablieren. Damit
und Safranreis.
Genau.
Safran-Eis.
Oh Gott. Jetzt machen wir einfach nur so ein wildes Kochbuch.
Das stimmt.
Das ist völlig irre.
Wir scheitern am Fort Lauderdale.
Ja, also es ist, lass uns etablieren, es gibt auf jeden Fall Safraneis. Das ist, glaube ich, safe.
Ja.
Und dann passiert aber noch eine andere Chose. Und zwar sind das so Reisnudeln, über die man alles Mögliche drüber kippen kann. Also Limettensaft oder worauf man gerade Bock hat, Rosenwasser.
Pistaziensplitter, Mandelsplitter.
Genau. Und das heißt, das passt für uns ganz gut, weil es ein bisschen was Süßes ist, aber es kann auch manchmal ein bisschen mehr Zitrone drin sein.
Genau, also diese Abschlussstory als Dessert unseres Podcasts kann halt auch mal, weil es wirklich sehr, sehr eindringlich ist, auch mal Zahnschmerzen verursachen. Aber wir haben heute eine Geschichte, die eigentlich genau in diese Kategorie passt, denn einerseits ist es eine schöne Story, aber die ist auch verdammt traurig, denn sie ist entstanden im Zuge der Black Lives Matter-Debatte.
Genau, und das ist ein Mann, der heißt Alim Vega, der ist Kenianer, lebt aber schon lange im Iran. Und der hat auf Instagram ein Video gepostet, was viral gegangen ist, in dem er eben aufklärt darüber, welche Worte, welche Witze rassistisch sind. Und
die
welche,
man im Persischen die immer wieder hört.
Immer wieder, genau, und die man bitte in Zukunft nicht mehr benutzen soll. Also das hört sich dann so an.
Shafak. Voks Shafak. Shab. نصف شب، اول شب، آخر شب، ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی. بعضی ها شاید دوست داشته باشن وقتی که یک فرد سیاه‌پوستی از جای رد میشه و بچه‌شون اونا رو میبینه، به جای که به بچه یاد بدن که اینها آدم‌های دیگه هستن که اون ور کره زمین زندگی میکنن، میگن خب میدم این آقا سیاه بخورتت، میدم این خانم سیاه بخورتت.
یا also er sagt im Prinzip Wörter wie Sonnenfinsternis, Mondfinsternis, Abend, Nacht, Mütter, die zu ihren Kindern sagen, soll ich dich von diesem schwarzen Mann fressen lassen? Mütter, die zu ihren Kindern sagen, komm, lauf mal zu dem schwarzen Kind und mach mit dem ein Foto. Also alles diese klassischen alltäglichen Sprüche, die unter Umständen gar nicht böse gemeint sind, aber tief rassistisch sind, denen begegnen natürlich auch Schwarze in Iran. Und das hat er auf sehr, sehr wunderbare und wahnwitzig eloquente Weise dargelegt und diskutiert in diesem Video. Und das ist wirklich unfassbar stark kursiert auf Instagram, Twitter etc.
Speaking of wahnwitzig eloquent, es wurde auch teilweise dann unter diesem Video gepostet, wow, der spricht ja super Persisch. Ne? Und da kann man jetzt wieder sagen, das ist ja auch ein interessanter Indikator dafür, dass immer noch gedacht wird, jemand, der schwarz ist, der kann eigentlich kein Persisch sprechen. Das ist
richtig,
unmöglich.
Ja, ja,
so, also das auch wieder Ausdruck von einer Debatte, die definitiv noch geführt werden muss, die wir hier auch im Westen
absolut
führen.
Denn es gab genug Leute, die während der ganzen Proteste in den USA aus Iran dann so sagten, schaut mal, wie die Polizeigewalt in den USA ist und besonders von Leuten, von denen man denkt, halt mal mal besser den Ball flach, weil in deinem eigenen Land auch die Polizei häufig gewalttätig ist. Und da war dann dieses Video, was viral ging, ein schöner Kontrast, weil es im Prinzip gezeigt hat, dass das Phänomen Rassismus natürlich überall vorherrscht. Und dieses Video war in seiner Authentizität wirklich was Besonderes.
Wir bleiben dran an dem Thema. Ich danke dir, Adnan. Wir sind schon am Ende des Podcasts.
Jawohl, wir haben gesagt, wir halten es etwas kürzer. Und genau. Es hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten Episoden.
Und wir sagen danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Danke, ciao.